Daily Crime Podcast.
Information ist Macht. Und wie bei jeglicher Macht gibt es jene, die sie für sich behalten wollen. Das komplette wissenschaftliche und kulturelle Erbe der Welt, über Jahrhunderte in Büchern und Fachzeitschriften veröffentlicht, wird mehr und mehr von einer Handvoll privater Konzerne digitalisiert und weggeschlossen.
Währenddessen bleiben die Ausgesperrten nicht einfach untätig. Ihr seid durch Löcher geschlüpft und über Zäune geklettert, habt die von Verlegern weggeschlossene Information befreit und sie mit euren Freunden geteilt.
Aber all dies läuft im Dunkeln ab, versteckt im Untergrund. Es wird Diebstahl und Raubkopieren genannt. Als ob das Teilen eines Wissensschatzes das moralische Äquivalent zu einer Schiffsplünderung und Ermordung der Crew wäre. Aber Teilen ist nicht unmoralisch, es ist ein moralischer Imperativ. Nur jene von Habgier geblendet würden einem Freund verweigern, eine Kopie zu erstellen.
Große Konzerne sind natürlich von Habgier geblendet. Das ist bedingt durch die Gesetze, unter denen sie agieren. Ihre Shareholder würden sich mit weniger nicht zufrieden geben. Und ihre gekauften Politiker verteidigen sie, erlassen Gesetze, welche ihnen die exklusive Entscheidungsmacht geben, wer Kopien anfertigen darf.
Es ist keine Gerechtigkeit, ungerechte Gesetze zu befolgen. Es ist Zeit, ins Licht zu gehen und in der großen Tradition zivilen Ungehorsams unseren Widerstand gegen diesen kulturellen Diebstahl an der Öffentlichkeit zu verkünden.
Wir müssen Informationen nehmen, egal wo sie gespeichert ist, unsere Kopien machen und diese mit der Welt teilen. Wir müssen Sachen nehmen, deren Urheberrecht abgelaufen ist und es zum Archiv hinzufügen. Wir müssen geheime Datenbanken kaufen und diese online stellen. Ja, das war ein Auszug aus dem Guerilla Open Access Manifesto. Entstanden 2008 in Italien und 5 Jahre später ist der Verfasser dieses Textes tot. Der Urheber dieses Textes ist Aaron Swartz, Gründer, Vordenker, Aktivist und ja, irgendwie auch Märtyrer, Wunderkind des Internets, gescheitert an seinen eigenen Ansprüchen und letztendlich auch gescheitert an einem verdrehten Rechtssystem. Hallo Katrin.
Hallo Isa.
Wie geht's dir?
Gut, es ist diesmal aber
anders.
Anders.
Ja. Ja, in den letzten beiden Folgen, da haben wir doch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, uns gehen lassen, aber da hatten wir doch relativ viel Spaß. Wir haben uns einmal mit Roman-Scamming beschäftigt und uns auch ein bisschen mit deinen Online-Dating-Erfahrungen auseinandergesetzt. Davor war das Thema Social Engineering dran. Das sind Themen, ja, da war die Einladung da, einiges durch den Kakao zu ziehen. Das können wir jetzt heute nicht machen. Wir haben heute, das haben wir letztes Mal auch schon angekündigt, einen sehr ernsten Fall da. Bei der allerersten Folge hast du mal von der Vielschichtigkeit des Bösen gesprochen. Mhm. Wir haben es heute mit einem vielschichtigen Menschen zu tun, der auch in seinem Wirken, in seinem Tun sehr vielschichtig war, aber am Ende nicht damit keinen Erfolg hatte. Muss man jetzt einfach mal so sagen.
Ja.
Aber vielleicht erstmal die obligatorische Frage, Katrin, wie ging es dir bei der Recherche?
Ich fand die Recherche ganz aufregend. Aaron Swartz war mir schon so grob bekannt, aber bei der Recherche, ihn nochmal genau kennenzulernen und zu sehen, was es für ein Mensch war und was für ein interessanter Mensch, das war bewegend.
Hm. Ja, das kann ich nur bestätigen, so ging es mir auch. Ich kannte ihn auch, also irgendwie war das ganz hinten in meinem Hinterkopf irgendwie abgespeichert, dass es ihn gab und dass er, sein Tod wurde halt viel diskutiert, also das war halt einfach, da hing irgendwas dran, da war ein Skandal mit verbunden, da war zumindest eine große Debatte mit verbunden, aber als man sich so tief reingefuchst hat in die Geschichte, also das war schon auch teilweise hart, weil, ja, also wieder einmal wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sehr jung verstorben ist, der eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich hatte, trotzdem aber Dinge geleistet hat, die reichen für zwei. Und dann zu denken, so krass, also wenn der noch da wäre, dann wäre die Welt vielleicht wirklich ein bisschen anders.
Ja.
Wenn der irgendwie noch mehr, ja, wenn er einfach noch leben würde und mit der Energie und mit dem Enthusiasmus, den er immer an den Tag gelegt hat, noch wirken würde. Aber er ist nicht mehr da.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass wir uns vielleicht damit sogar übernehmen. Also diesem tollen Menschen gerecht zu werden, das ist nicht einfach.
Ja, aber wir werden es versuchen. Das Leben von Aaron Swartz ist so spannend und so interessant und so vielschichtig, wie ich eben gesagt habe. Das wäre eigentlich ein eigener Podcast. Also eigentlich müsste man einen Podcast nur über ihn machen. Ich hoffe, irgendjemand macht das mal, weil natürlich konsumieren wir auch Podcasts oder suchen nach Podcasts, wenn wir uns auf unsere Fälle vorbereiten. Und es gab gar nicht so viel über ihn.
Nee.
Und ich würde mir wünschen, dass jemand mal einen richtig schönen Porträt-Podcast über ihn macht. Wir werden nicht alles erzählen können heute. Wir werden uns auf diese, ich sag mal, neuralgischen Punkte in seinem Leben konzentrieren. Ja, und dann unser Bestes natürlich dabei geben. Die Geschichte von Aaron, das Interessante ist, er ist ja private und öffentliche Person in einem gewesen. Also man kann hier nicht unterscheiden irgendwie. Das heißt, wenn wir über Aaron reden, reden wir über die Person, die er sowohl privat als auch öffentlich war. Er hat da nicht unterschieden.
Er war auch kein Typ für Spielchen. Nö. Und er war einfach so, wie er ist.
Genau. Und auf der anderen Seite ist dann das Gute, das fällt mir fast schwer, das zu sagen, das Gute, dass wir eben wirklich anfangen können bei seiner Geburt und die Geschichte erzählen können, bis zu dem Punkt, wo er eben aus dem Leben geschieden ist. Das macht es ein bisschen einfacher, so eine chronologische Abfolge reinzubringen, aber wie gesagt, wir werden uns so einige Aspekte rauspicken und darüber sprechen. Das heißt, wir fangen einfach mal bei Null an. Aaron Swartz ist 1986 geboren. Er ist in der Nähe von Chicago geboren und aufgewachsen, ist der älteste von drei Jungs, die seine Eltern bekommen haben. Und so auf den ersten Blick würde ich sagen, beste Voraussetzungen für einen richtig guten Start ins Leben.
Ja, wir haben ein paar Familienvideos gesehen, die in der Dokumentation über ihn gezeigt wurden. Und das sah wirklich ganz harmonisch aus, wie er mit seinen Brüdern spielte. Mhm. Sehr nette Eltern. Mhm. Der Vater war auch in der IT tätig. Mhm. Der hatte eine eigene Firma.
Ja, da hat man richtig gemerkt, so diese Mischung aus Fordern und Fördern. Die waren im guten Gleichgewicht. Also ja. das muss man schon sagen. Alle seine Familienmitglieder und engsten Freunde haben super schön über ihn gesprochen. Sehr, da war ganz viel Liebe, würde ich einfach sagen. Ja. Irgendwie. Ja, er ist geboren und aufgewachsen in Highland Park. Das ist eine Stadt in Lake County, Bundesstaat Illinois. Und ich habe mir das mal online ein bisschen angeguckt. Also das ist so eine 30.000 Einwohnergemeinde, lese ich hier gerade. Und das ist so eine Traumumgebung.
Ja.
Das ist ja erstmal direkt am Lake Michigan. Also du hast Wasser, du hast richtig tolle Natur, du hast Kultur, Infrastruktur, du kannst Sport machen, du hast alles da vor der Tür, was du brauchst. Schöne Umgebung, um aufzuwachsen, Familiensiedlung, große Dichte an Menschen jüdischen Glaubens. Seine Eltern waren auch Jüd oder sind nach wie vor jüdischen Glaubens. Also beste Voraussetzung,
ja,
würde ich wirklich sagen. Und es hat sich aber sehr früh in seinem Leben schon so eine ganz wesentliche Eigenschaft bei ihm abgezeichnet.
Er hat sich schon von klein an, also von wirklich klein an, für IT interessiert. Hm. Ich habe gelesen, dass er mit 3 schon am ersten Computer saß. Und dann ging es ja auch ziemlich schnell. Er hat mit seinen Brüdern ein bisschen programmiert, hat da schon, ich weiß nicht, mit acht die ersten Posts im Usenet damals abgesetzt. Und ich habe gelesen, er hat eine Hausaufgabe für die Schule gemacht, in der er über sein Idol erzählen sollte.
Mhm.
Und weißt du, wer das war?
Sein Vater?
Nee, Tim Berners-Lee.
Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web.
Ja.
Was noch hinzukommt, ist, dass er hat aber nicht wie so, was irgendwie so typisch ist, finde ich, für einen kleinen Jungen, da irgendwie, wie soll ich das sagen, der ist nicht so spielerisch unterwegs gewesen. Also der ist ja von Beginn an, und das ist wichtig, glaube ich, dass wir das sagen, weil das ist einfach der rote Faden in seinem Leben, der war schon immer über alle Maßen wissbegierig.
Ja.
Und das hat ihn absolut fasziniert. Oder er hat immer nach der Prämisse gelebt, Wissen auch immer direkt weiterzugeben. Also seine Brüder haben auch erzählt in dieser Dokumentation, dass sobald er etwas Neues gelernt hatte, war der Drang da, es sofort an die jüngeren Brüder weiterzugeben und sie aber auch anzuspornen. Mhm. Irgendwie, wenn sie mal irgendwo nicht weiter wussten. Der war ja, wissbegierig ist, klingt so platt, aber der war so ein, was hat sein Bruder gesagt? Also, er liebte es zu lernen und er lernte schnell zu lernen.
Genau.
Genau. Ein Traum für eine Mutter eigentlich, ne?
Ja, und das zeichnete sich auch schon ab, wie du sagtest, er war einfach ein hochbegabtes Kind, konnte extrem früh lesen.
Und war trotzdem nicht irgendwie dieses Kind ohne Freunde.
Ja.
Der war total sozialisiert, der war kontaktfreudig, ja, und war einfach ein sehr aufgewecktes, liebevoll, so ein Kind, das man eigentlich echt auch als Außenstehender eigentlich sofort lieb haben musste irgendwie. Ja, und dieses Talent, das hat sich ja weiterhin durchgezogen, ne? Also irgendwann kommen so ein bisschen kommt man so näher dieses Teenager-Alters und ja, da hat er das alles noch mehr professionalisiert natürlich, ne?
Ja. Er hat sogar Bücher über Erziehung gelesen, um seinen Lehrern vorzuhalten, wie sie eigentlich unterrichten sollten. Also er war auch schon so ein bisschen Klugscheißer, vielleicht nicht, aber er wusste einfach, dass er sehr viel weiß und dass er auch schon geistig weiter ist als andere.
Naja, und Schule, er hat einfach früh mit diesem System gebrochen.
Genau.
Ne? Also er hat, für ihn war Schule eher sowas wie eine Verwahrstation. Er hat gehadert mit diesem System und hat sich lieber einfach selbst alles beigebracht.
Ja.
Mit 12 Jahren so dieser erste Fingerzeig, dieser erste Akzent in seinem Leben entstanden. So ein Moment, wo man sagen muss, das war ein Schlüsselmoment. Da hat er mit 12 Jahren einen Wettbewerb gewonnen. Den Ars Digital Prize für eine selbstprogrammierte Website. Die nannte sich theinfo.org. Und das war im Prinzip sowas wie ein Vorreiter von Wikipedia, wie wir es heute kennen.
Ja, jeder konnte da Informationen, die er wusste, eintragen.
Mhm.
Halt genau wie Wikipedia. Miteinander, Wissen teilen, aktiv Wissen teilen. Das war genau sein Ding.
Gehört, als irgendwann Wikipedia so ein bisschen an die Oberfläche kam und bekannter wurde, da hat er nur gesagt, ach, wir hatten das schon vor 5 Jahren zu Hause.
Ja, genau.
Also diese Grundidee von, im Prinzip ist er der geistige Vater von Wikipedia gewesen.
Ja, aber er wurde damals belächelt, auch von den Lehrern.
Natürlich. Aber dieser Preis, dieser Gewinn, der hat ihm nicht nur nettes kleines Preisgeld eingebracht, sondern es hat ihm Türen geöffnet. Er hat so ein bisschen so diesen Einstieg in diese Tech-Community dadurch gefunden, wo sich ja wirklich die Hardcore-Entwickler und Visionäre tummelten. Und so ergab es sich, dass er mit 14 Teil einer kleinen Arbeitsgruppe wurde, einer kleinen Community, die an nichts Geringerem gearbeitet hat, wie an der Technologie hinter RSS.
Ja, und denen war überhaupt nicht klar, dass er ein Kind ist.
Ja.
Sie haben sich gewundert und wollten ihn auch einladen zu einem Treffen. Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter das erlaubt.
Ja, man muss sich das so vorstellen. Ich glaube, so arbeiten ja auch Entwickler oft heute noch, die an Ideen, an erstmal an groben Ideen arbeiten. Man trifft sich, man kennt sich nur online.
Ja.
Ne? Man sitzt sonst wo in Indien, USA, Kanada, irgendwo in Europa. Damals wahrscheinlich in irgendwelchen Chatrooms oder Foren. Wir haben jetzt ungefähr das Jahr 2000, wenn er 14 ist. So, das muss man mir vorstellen. Man arbeitet zusammen an Projekten, kennt sich gar nicht richtig.
Ja.
Ne? Ist das heute noch so, Katrin?
Ja. Es gibt immer noch diese, gerade in der Open-Source-Community, arbeitet man nicht wirklich live miteinander, weil man über die ganze Welt verstreut ist. Und jeder fügt da so seinen Teil hinzu. Es gibt auch sehr interessante Newsforen, wo die Großen des Internets und auch zum Beispiel Linus Torvalds, der Erfinder vom Linux-System, dann ihre Ideen diskutieren. Und da kann eigentlich jeder mitschreiben und mit Ideen einreichen.
Wo du gerade so schön den Erklärbär machst. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist dieses RSS?
Also das ist eine Basistechnologie aus dem Internet. Die Abkürzung hat sich über die Zeit auch verändert. Also erst war es Rich Site Summary, dann war es RDF Site Summary, weil da noch so ein anderes Framework mit drin war, das RDF-Framework. Und am Ende ist es das Really Simple Syndication.
Das gefällt mir auch gut.
Genau. Was du damit machst, ist jede Service-Seite, also hauptsächlich so News-Seiten, Nachrichtenseiten, Blogs oder auch unser Podcast, stellt die Inhalte nochmal maschinenlesbar in einem maschinenlesbaren Format da, damit so Feedreader ein universelles Format haben, wo sie ganz viele Newsseiten, Blogs, Podcastseiten, was auch immer, andocken können und dann kann man diese Nachrichten aggregieren. Mhm. Also zum Beispiel auf dem Handy habe ich so einen Newsreader, wo dann irgendwie die interessantesten News sind. Und das war auch wieder so ein Thema von Aaron, diese Kombination von Informationen, Weitergabe von Informationen. Ja.
Okay,
also verstehe. Ein sehr spannendes Thema.
Okay. Ja, und auch eine Technologie, die ja heute noch, da ist.
Ja.
Das ist ja ein Standard geworden.
Genau.
Also er hat mit 14 Jahren daran mitgearbeitet, einen technologischen Standard, den heute eigentlich, ich glaube, der ist in so vielen Systemen, das ahnen wir ja gar nicht, aber heute noch in Betrieb ist sozusagen.
Ja, und er hat damals schon erkannt, was für einen Mehrwert das hat. Habe ich nicht.
Verdammt. Aber das Schöne ist, er hat das ja nicht für den Fame gemacht, ne?
Nee, absolut nicht.
Er hat es ja einfach gemacht, weil nach wie vor getrieben von diesem Wunsch, dass das Wissen der Welt einfach verfügbar gemacht wird.
Genau.
So.
Das war so sein Traum, ne? Dass jeder auf der Welt auf alles zugreifen kann, dass es keine Unterschiede mehr zwischen den Menschen gibt.
Mhm.
Wenn auch ein kleines Kind in einem kleinen Dorf in Indien genau die gleichen Artikel lesen kann wie jemand in London.
Eine echt tolle humanistische Vorstellung.
Ja.
Das nächste große Projekt, an dem er sich beteiligt hat, war dann Creative Commons.
Genau, das war auch eine ganz neue Sache. Da geht es um Urheberrechte. Und bisher gab es ja nur zwei, glaube ich, also zwei Copyrights. Ja, entweder man darf den Content benutzen und ändern, wie man möchte, oder man darf es überhaupt nicht benutzen. Und mit der Creative Commons hat er das Ganze modularer gemacht. Was er dabei gemacht hat, war auch wieder mit Metadaten diese Granularität des Copyrights in der Datei verankert. Also man konnte in den Headern der Datei sehen, zu welcher Version des Creative Commons das gehört.
Ja, Creative Commons muss man sich vorstellen, das ist ein ganzer Katalog. Also jeder Urheber kann bestimmen, wie sein Werk weiterverwendet wird. Also darf zum Beispiel kommerziell genutzt werden und darf nicht kommerziell genutzt werden. Das Bild darf verändert werden oder nicht. Ja. Also es gibt da verschiedenste Ausprägungen. Und was er ja gemacht hat, ist im Prinzip, er hat so ein kleines Tool entwickelt, das Nutzern dabei hilft, den Credit richtig zu setzen. Ne? Bei Creative Commons funktioniert das so mit kleinen Symbolen und so einer relativ kryptischen Buchstabenkette. Also wir kennen es ja eigentlich, wenn wir Zeitung lesen, dann steht da drunter irgendwie Foto und dann der Name des Fotografs. Das ist bei Creative Commons ein bisschen anders. Das ist verwirrend, muss ich sagen. Das ist manuell schwer umsetzbar, aber er hat halt so einen Generator quasi programmiert, der einem diese Arbeit abnimmt. Man gibt nur einfach diese Bilddatei an, also diese ID von dem Bild, klickt an, wofür man es nutzen will und dann wird der richtige Credit ausgespuckt.
Genau.
Sozusagen.
Einmal als lesbare Version für Menschen und dann nochmal als Metadaten, damit du es direkt in die Datei mit einbetten kannst.
Und wieder einmal hat er an einer Technologie mitgearbeitet, die heute noch eingesetzt wird.
Ja.
Und wieder einmal muss man sagen, krass visionär unterwegs gewesen und er ist immer noch unter 20.
Ja, das stimmt.
Der ist immer noch unter 20 und was er, glaube ich, nicht merkt zu dem Zeitpunkt ist, er untermauert ja damit einfach nur den Mythos, den er einfach schon früh aufbaut. Also ich glaube, die Leute haben nicht mehr in ihm nur dieses talentierte Wunderkind gesehen, sondern es gab viele Menschen, die haben schon viel, viel mehr in ihm gesehen. Die haben wirklich ein Tech-Leader von morgen in ihm gesehen. Und so kam es dann auch, dass er dann nach Stanford gegangen ist. Stanford, Ivy League College.
Ja.
Also da gehen nur die hin, mit denen man auch was vorhat später.
Und auch normalerweise nur die einen sehr, sehr guten Highschool-Abschluss hatten. Und er hatte ja gar keinen.
Aber so glücklich wurde er dann nicht, ne?
Nee. Da war in einem Förderprogramm für die, Elite von morgen.
Ein Babysitting-Programm, hat er, glaube ich, irgendwie so ja. mal gesagt. Es fühlt sich an wie ein Babysitting-Programm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, er wurde erstmal ziemlich krank. Mhm. Also gleich zu Beginn seiner Stanford-Zeit, er ist ins Krankenhaus gekommen, denn er hat an einer Colitis gelitten. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, es lag an seinen komischen Essgewohnheiten. Denn er hat nur weiße Lebensmittel gegessen. Nur weißes Fleisch, richtig gut durchgekochten Reis. Der hatte ganz früh schon so ein Spleen. Der hat nur weiße Nahrung zu sich genommen.
Verrückt. Also kein Obst, Gemüse.
Also vielleicht mal so eine Vermutung. Also wir wissen nicht, woher es kam, aber er hatte tatsächlich starke gesundheitliche Probleme, die sich zu Beginn seiner Stanford-Zeit doch sehr bemerkbar gemacht haben. Er war eine Weile im Krankenhaus und wurde unter anderem mit Steroiden behandelt.
Ui.
Und diese Steroide, man mag es kaum glauben, haben ihn in seinem Wachstum gehemmt.
Mhm.
Also man kennt ja Steroide eigentlich in einem anderen Kontext, aber tatsächlich hat er da einen richtig fetten Medikamentencocktail bekommen. Vielleicht in der Kombination, es hat sein Wachstum gehemmt und ja, man muss sagen, er hatte sehr lange dieses Bübische, möchte ich fast sagen, dieses Kindliche. Ich frage mich, ob der vielleicht auch immer so ein bisschen nicht ernst genommen wurde, weil er einfach aussah wie so ein großes Kind.
Ja, und er war dann auch noch viel jünger als alle anderen.
Mhm. Und trotzdem fühlte er sich, als wäre er irgendwie, als würde er gebabysittet werden. Und nach einem Jahr hat man ihm ja dann eine Stelle angeboten beim Y Combinator.
Y Combinator ist ein Gründungszentrum für Startups, die denen so auf die Sprünge helfen, die ersten Schritte mit ihnen gehen. Und er war da mit seinem Projekt The Infogami.
Mhm.
Das war so ein flexibles CMS, also Content Management System, eine quasi so ein Programm, womit man halt auch wieder so ein Wiki aufbauen könnte.
Also wieder etwas, was mit Wissen zu tun hatte.
Wissen, teilen, frei verfügbar.
Es zieht sich echt durch wie so ein roter Faden, ne?
Ja.
Ja, und das war im Prinzip wieder so ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Erstmal, glaube ich, ist er dort aufgeblüht. Ich glaube, es ging ihm richtig gut dort, weil er hat dort einfach ein etwas freieres Leben gehabt. Er hat auch zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen, er hat dann, glaube ich, eine Wohnung bezogen. Eine klassische Studenten-WG. Und ich glaube, so das war für ihn wie so ein Befreiungsschlag. Raus aus diesem sehr einengenden, akademischen, raus aus diesem Babysitting-Programm, raus aus dieser, ja, auch ein bisschen, ich sag mal, nicht Überwachung, aber dieser Fokussierung, aus dem Druck, rein ins Chaos eigentlich.
Ja.
Ne? So ein bisschen, so ein Gründerzentrum ist ja doch ein bisschen, ich sag mal, anarchistischer als so eine Stanford-Uni. Und dort konnte er sich ja richtig austoben, Kontakte knüpfen. Und er hat ja dann auch Kontakte geknüpft. Ganz, ganz wesentliche.
Ja, nämlich die Begründer von Reddit.
Mhm. Ja, und die haben dann irgendwann festgestellt, Reddit, Infogami, irgendwie passt das zusammen. Und sie haben sich dann zusammengetan.
Ja, beides einzeln lief gar nicht so gut.
Mhm.
Und die Reddit-Jungs haben dann das CMS von Aaron Swartz übernommen und haben damit Reddit nochmal ein bisschen umgebaut und dann ging es durch die Decke.
Genau, Stück für Stück für Stück. Es fing mit 0 Usern an, dann wurden es 1.000, 10.000, 100.000 und irgendwann hatten sie tatsächlich die kritische Masse erreicht und Reddit war plötzlich ein voller Erfolg. Hand aufs Herz, Katrin, Reddit gibt es ja heute noch. Ich verstehe diese Seite nicht.
Ich habe sie auch nie benutzt. Nach den Recherchen habe ich mir die App installiert. Und seitdem bin ich Fan und ich wusste, ich hätte es nicht tun sollen. Es ist ein chaotisch organisiertes, auch wieder so eine Art Wiki, wo aber nur so ganz kleine Infoschnipsel sind. Also die Nutzer posten da mal ein Bild und also zu allen Themen, also von seriösen Themen über Politik, Fußball, sonst was, aber auch das Thema hässliche Augenbrauen wird da ausführlich diskutiert.
Ich habe auch das Gefühl, dass Reddit so ein bisschen wie Amazon sein Design seit dem Launch irgendwann um die 2000, um die Jahrtausendwende herum nie wirklich geändert hat.
Nee.
Es ist für mich so ein visuelles Chaos. Ich habe mich so ein bisschen da mal durchgeklickt. Ich habe das Gefühl, das, was so in so Facebook oder Instagram irgendwie so in den Kommentarspalten stattfindet oder unter irgendwelchen Online-Artikeln, ist quasi konzentriert bei Reddit.
Ja,
das ist so diese Dynamik, die man teilweise kennt, die so Kommentarspalten annehmen können.
Mhm.
Wenn du richtig merkst, über die Kommentarfunktion entstehen so richtig Dialoge,
ja,
die manchmal richtig ausarten. Das ist Reddit.
Ja, und sie haben natürlich auch tolle User, also Bill Gates, Obama.
Ja. Ist auch eine oft zitierte Quelle in Trash.
Ja.
Wie ein User bei Reddit schrieb.
Genau.
Genau. Ja. Und das dauerte nicht lange und ein sehr, sehr großer Verlag ist aufmerksam geworden. Das war die Zeit, wo, sagen wir mal, tradiertere Verlage neuere digitale Unternehmen aufgekauft haben.
Mhm.
Und in diesem Fall war es Condé Nast.
Habe ich vorher auch noch nicht gehört.
Ja, ich als ausgebildete Journalistin kannte es natürlich. Gib mir auch mal die Chance, mal mit Wissen.
Ja.
Ja, großer Verlag eigentlich für Magazine, teilweise Hochglanzmagazine wie Vogue, aber auch viel Unterhaltung. Und für die, das passte ja super. Also für die war Reddit eine absolute attraktives Invest. Und im Alter von 19 Jahren ist Aaron Millionär gewesen.
Ja.
Also im Prinzip der Silicon Valley Traum.
Wahnsinn, ne?
Mhm.
Und dann geht er trotzdem noch zur Arbeit.
Und trägt Schlabberpullis, Jeans. Der ist umgezogen, aber auch nur in ein Apartment. Also hätte sich eine Villa kaufen können, hätte sich ein Haus kaufen können. Nö. Und Condé Nast hat ihn ja auch quasi mitgekauft.
Ja.
Also die Gründer hatten Büros bei Wired, glaube ich, in der Redaktion. Aber das war nicht das, was er wollte.
Nee.
Es ging ihm sogar richtig schlecht in dieser, ja, in dieser neuen Rolle.
Ich habe auch was ganz Schlimmes gehört, dass sie ihm einen Computer gegeben haben, wo er nicht wirklich Zugriff drauf hatte. Also er konnte da nicht installieren, was er wollte.
Das muss für einen Entwickler schlimm sein. Du guckst mich gerade, ja, an. Also ich glaube, das ist für euch wirklich schlimm, für, ja, euch Entwickler, ne?
Ja, ist es tatsächlich. Man will halt sein eigenes Betriebssystem haben. Man möchte sein eigenes Terminal haben, seine eigenen Schriftfarben. Das ist alles ganz, ganz wichtig.
Okay. Aber das durfte er nicht.
Nee.
Und für ihn war eigentlich schon am ersten Tag klar, dass hier werde ich nicht glücklich.
Nee.
Und dann hat er einen ziemlich geilen Move eigentlich gemacht. Der ist einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen. Der hat sich selbst gefeuert.
Ja, das war kein schönes Ende.
Nee, war kein schönes Ende. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, in der Dokumentation wurde das auch so ein bisschen umschifft, das Thema. Ich glaube, der muss richtig Ärger gekriegt haben.
Ja.
Aber der hat, ich meine, auf der anderen Seite ist das auch noch wieder so resilient. Der hat einfach sehr früh gemerkt, am ersten Tag schon, ich werde hier nicht glücklich, Leute. Okay, erwachsene Menschen hätten es vielleicht ein bisschen anders geregelt.
Aber mit 19.
Mit 19. Aber dieser Abgang, dieser sehr unelegante Abgang, war wieder der nächste Schlüsselmoment. Denn einerseits, er war finanziell betrachtet ein gemachter Mann. Er hatte eine Relevanz. Also mit ihm verband man ja plötzlich Dinge. Also hätte er jetzt eigentlich zwei Optionen, meiner Meinung nach. Die eine Option wäre gewesen, ich ziehe mich zurück, ich gehe früh in Rente, ich bereise die Welt, ich lese nur noch, er war ja so ein Lesefan. Mhm. Oder ich nehme mein Geld und gründe das nächste Startup, was eigentlich Silicon Valley-like ist.
Ja.
Er hat aber für sich eher so einen Mittelweg sich gesucht. Er hat gesagt, ich werde nur noch für das Gute programmieren und mich nur noch Projekten widmen für das Gute. Das bedeutet nicht unbedingt den Fame.
Nee, und auch kein gutes Gehalt, aber das braucht er ja auch nicht.
Wenn überhaupt Gehalt.
Ja.
Aber ich glaube, das war der Moment. Ich glaube, er hat sich da wirklich, wirklich gedacht, so, ich gehe jetzt mal los und rette die Welt.
Ja, aber das ist ja auch so seine ganze intrinsische Motivation, die er schon als kleines Kind ausleben will. Er möchte auch die Welt verbessern, er möchte Informationen teilen und das hat er dann ja weitergemacht.
Mhm.
Und er wusste ja dann auch, nachdem er bei Condé Nast nicht glücklich wurde, dass es in eine politische Richtung geht.
Mhm. Und er wollte politisch tätig sein.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt gab es keine politische Kultur im Silicon Valley. Das hat ihn massiv gestört. Gibt es sie heute?
Also zeitgleich mit ihm sind ja auch so die ersten Whistleblower aufgekommen. Edward Snowden ist, glaube ich, auch ungefähr sein Jahrgang.
Hm.
Die Anonymous Hacker Gruppe.
Ja. Aber also es ist politischer, sagen wir mal, ja, als damals. Aber Wir bewegen uns jetzt in seine 20er Jahre sozusagen. Aaron ist jetzt um die 20 Jahre alt, ein neues Lebensjahrzehnt beginnt und ja, leider auch sein letztes.
Ja.
Und in diesem letzten Lebensjahrzehnt hat er nochmal richtig, richtig Gas gegeben. Er hat diesen Glaubenssatz, den er sich ja selbst auferlegt hat, jetzt nur noch fürs Gute einzustehen, möglicherweise ein bisschen zu extrem gelebt. Denn in seinen 20ern hat er sich meiner Meinung nach irgendwann mächtig verhoben.
Mhm.
Mächtig verhoben, würde ich fast sagen. Wir haben das Jahr 2008, da hat er sich hingesetzt und das Guerilla Open Access Manifesto verfasst. Das ist sozusagen sein Leitmotiv gewesen und danach hat er auch gelebt.
Ja, viele sind ihm auch gefolgt. Also die ganze Open Access Bewegung, die stand dann natürlich hinter ihm und mit ihm zusammen für die Befreiung von Daten.
Mhm. Ja, Daten befreien, gutes Stichwort. Das war ihm, ich würde jetzt sagen, das wichtigste Anliegen. Nein, das war seine Berufung.
Ja.
Und er hat sich eigentlich ausschließlich Projekten gewidmet, wo es genau darum ging. Daten, die hinter verschlossenen Türen waren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und es dauerte nicht lange, da ist er auf Pacer gestoßen.
Ja. Ja, Pacer ist die Abkürzung für Public Access Court Electronic Records. Das ist eine Datenbank für Gerichtsakten. Und Gerichtsakten sind ja nicht urheberrechtlich geschützt, die sind frei zugänglich, aber damit die Pacer-Betreiber ihre Server betreiben können, musste man 10 Cent pro Dokument bezahlen.
Mhm.
Und das passt ihm nicht.
Ja, außerdem war diese Datenbank so unfassbar schlecht aufgearbeitet. Ja. Du hattest kaum Möglichkeit, wirklich gut zu suchen. Also du musstest schon irgendwie, sagen wir mal, ein Jurist sein und wissen, wie man irgendwie zu suchen hat. Also es war schwer, sich da durchzunavigieren. Die Usability war völlig desolat. Und ja, es kostete einfach Geld.
Aber es ging ihm nicht nur um das Befreien der Daten an sich, sondern auch damit man mit den Informationen was machen kann. Also Analyse, Data Science. Und wenn man da nicht anständig rankommt, dann muss man sich die halt alle runterladen. Und das hat er ja dann gemacht.
Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber in der Dokumentation, die wir gesehen haben, da wurde relativ lange über dieses Pacer-Thema gesprochen. Und ich glaube, mir ist selbst nochmal bewusst geworden, was für eine Schieflage da einfach damals vorgelegen hat, weil also Gerichtsunterlagen, gerade Urteile oder andere Verfahrensdokumente, bilden die Grundlage für ganz wesentliche Funktionsweisen unserer Gesellschaft. Also ganz viel in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, fußt auf diesen Urteilen.
Ja.
Und jetzt verstehe ich auch, was ihn da unter Umständen angetrieben hat, weil ich denke mir, sowas muss doch frei zugänglich sein. Also man muss doch wissen, auch was für Rechte man hat, welche Rechte man nicht hat, warum etwas so entschieden wurde und das andere so. Also mir ist selbst noch einmal bewusst geworden, warum das eigentlich wirklich fast schon kriminell war, solche Informationen vorzuenthalten oder zumindest den Zugang so zu verkomplizieren, zumal die eine Schweinekohle damit verdient haben.
Ja, man denkt jetzt, 10 Cent pro Dokument ist ja nicht viel, reicht halt, um die Server zu betreiben. Aber nein, wie viel haben sie?
Die haben einen Jahresumsatz damals, zur damaligen Zeit, von 10 Milliarden Dollar gemacht. 10 Milliarden Dollar. Und eigentlich saß das Gesetz vor, ein Unternehmen dieser Art darf gar keine Gewinne erzielen, sondern darf eigentlich nur seinen laufenden Betrieb decken.
Ja.
Also eigentlich hätten diese Dokumente, also überhaupt hätte es eine andere Preisstruktur geben müssen, weil so ein Urteil, ich weiß ja nicht, ist bestimmt auch mal 10, 50, 100 Seiten, ich weiß es nicht. Es sind ja nicht nur Urteile, es sind ja auch andere Dokumente, die halt am Gericht angefertigt werden. Es sind ja auch einfach nur Beschlüsse oder sowas. Eigentlich hätte man das verschenken müssen.
Ja.
Oder zumindest auf Spendenbasis vielleicht bereitstellen müssen. Haben sie aber nicht.
Oder Anwaltskanzleien hätten Zugang haben müssen.
Mhm.
Es gibt ja 1000 Modelle, wie man es hätte besser machen können.
Mhm. Und da kommt jetzt Paul Melamed auf den Plan. Das ist auch ein anderer Internetaktivist, dem auch Pacer schon lange ein Dorn im Auge war. Und der hatte sich was ganz Pfiffiges überlegt. Der hatte nämlich so eine Art Recycling-Plattform für Pacer-Dokumente entwickelt.
Ach, witzig.
Und zwar hat er gesagt, hör zu, wenn du im Besitz von Pacer-Dokumenten bist, dann lad sie doch bei mir hoch und wir teilen sie mit der Welt. Hm. Klar, das war ja total nach Aarons Gusto, würde ich mal sagen. Ne? Und so taten sich die beiden zusammen. Und Aaron hat dann ein Programm für den automatischen Download von Pacer-Dokumenten entwickelt. Es ist nämlich so gewesen, Pacer war zumindest in einer Reihe von Bibliotheken frei zugänglich oder frei nutzbar, sagen wir es mal so. Es gab, ich gucke mal kurz nach, 17 Bibliotheken in ganz USA. Ich rechne das mal auf die Gesamtfläche hoch, verschwindend gering. Aber es gab 17 Bibliotheken. Dort konnte man offenbar umsonst in der Pacer-Datenbank recherchieren. Und das hat er sich dann zunutze gemacht.
Und hat alles runtergeladen.
Genau.
Ja gut, nicht wirklich alles. Ich glaube, ein Fünftel der gesamten Datenbank hat da
geschafft. Also die Idee von Melamed war ja damals, Leute, geht mit den USB-Sticks in die Bibliotheken, ladet die Dokumente runter und ladet sie dann wiederum beim publicresource.org, so hieß seine Recycling-Plattform, ladet sie dort hoch. Aaron hat sich einfach gedacht, ich unterstütze das einfach mal mit einem Tool, das diesen automatischen Download ermöglicht. Ja, und am Ende kamen dann zusammen 160 GB Daten, 20 Millionen Seiten, 2,7 Millionen Gerichtsdokumente.
Ja.
Das ist den Betreibern ja auch irgendwann mal aufgefallen.
Ja.
Und fanden die das gut?
Nee, die haben den Stecker gezogen.
Nicht nur das. Die haben Aaron, das FBI, auf den Hals gehetzt.
Ja.
Und dann wurde es unschön.
Ja, seine Familie wurde überwacht vom FBI, aber die konnten ja gar nichts machen. Er hat ja nur urheberrechtsfreie Dokumente runtergeladen.
Aber zum ersten Mal hat Aaron richtig Konsequenzen zu spüren bekommen. Vorher waren es ja vor allem Worte, die er angewandt hat. Also ich will nochmal an das Manifest erinnern. Und vorher hat er sich eben eingebracht in Projekten, die ja erstmal niemanden geschadet haben.
Ja.
Aber zum ersten Mal hat er jemanden buchstäblich ans Bein gepinkelt.
Ja.
Und da kannst du mal sehen, welche Kraft, welche Power dann solche Institutionen haben, wie die sich wehren.
Das fanden sie bestimmt auch nicht gut, dass sie machtlos waren.
Ja, das Problem ist nur, Aaron, der von jeher eine sehr sensible Seele einfach war, dem hat das den Boden unter den Füßen weggerissen. Also er hat richtig Panikattacken bekommen. Es ist ja nicht so, dass das FBI an die Tür geklopft hätte, sondern nein, die standen dann einfach mal tagelang mit dem Auto in der Auffahrt. Und die Familie hat auch erst Jahre später erfahren, was es damit auf sich hatte.
Ja.
Und Aaron hat sehr darunter gelitten.
Wird uns ja nicht anders gehen.
Ja, wobei ich glaube, was den eher so fertig gemacht hat, war die Tatsache, Moment mal, aber wie kann man denn, ich mache doch nur was Gutes. Ich schade doch niemanden. Ich glaube, der wurde da einfach mal eben in seinen Grundfesten erschüttert.
Ja. Wobei er war ja auch sehr intelligent. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch weiß, dass nicht jeder so tickt wie er. Und dass Menschen einfach wahnsinnig gerne kostenlos Dinge haben wollen, aber ungern kostenlos Dinge abgeben.
Nachdem er sich davon erholt hatte, hat er nochmal ein Praktikum gemacht bei einem Kongressabgeordneten. Also hat nochmal, hat sich nicht davon abschrecken lassen, hat eigentlich sein Bewusstsein fürs politische Handeln nochmal geschärft. Er ist zu einem Kongressabgeordneten, wie gesagt, gegangen, hat von ihm ein Praktikumangebot bekommen. Dem hat das nämlich sehr gut gefallen, was Aaron da gemacht hat, und hat ihn so ein bisschen an die Hand genommen und ihm so ein bisschen in die politische Arbeit eingeführt. Ja, und das nächste große Projekt kam dann auch schnell. Aaron hat sich nicht abschrecken lassen vom FBI und von dieser Erfahrung mit Pacer. Na, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, jetzt ist so eine jetzt erst recht Stimmung bei ihm aufgekommen. Und und er hat sich wieder eine Datenbank vorgenommen, er hat sich wieder einen Anbieter vorgenommen, der wieder einmal seine Informationen hinter einer Paywall versteckt hat. Und das war jetzt JSTOR.
Ja. was ja so ein Journal Store ist, also ein Magazin, Datenbank für wissenschaftliche Artikel, die ja eigentlich auch frei sein sollten. Also
ja, diese Datenbank war vor allem Studenten vorbehalten, aber auch Journalisten und anderen Wissenschaftlern. Da ist so ein bisschen, das, ich sag mal ganz plakativ, das Wissen der Welt komprimiert abgelegt gewesen, aber eben nicht so direkt zugänglich.
Genau.
Und naja, es wundert nicht, das hat Aaron natürlich wieder mal massiv gestört.
Ja, zumal er ja auch gerade an einem Projekt dran war. Er war zu der Zeit Fellow an der Harvard-Universität und hatte ja das Projekt, da ging es darum, wie Forschung finanziert wird, um mögliche Lobbyarbeit aufdecken zu können. Und dafür braucht er einfach Zugang zu diesen Daten und hat da Analysen betrieben. Und dann hat er aber auch angefangen, genau wie bei Pacer, die Daten runterzuladen.
Hat mal wieder das Nützliche mit dem Sinnvollen verbunden, würde ich jetzt sagen.
Genau.
Ja, der war, ich meine, das muss man jetzt mal überlegen, ne? Der ist, ich glaube, der hat nie etwas für sich getan.
Ja.
Irgendwie. Das sind alles, was er tat, hat er immer für die Allgemeinheit getan.
Ja. Und gerade diese wissenschaftlichen Dokumente sind ja wahnsinnig wichtig, um auch wieder Arbeiten darauf aufzubauen. Und das muss einfach frei verfügbar sein.
Ja, und jetzt hatte er sich auch wieder eine List ausgedacht, wie er an diese Dokumente kommt, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Ja,
ja, dafür ist er wieder den technischen Weg gegangen. Und jetzt beginnt ja so ein bisschen diese Kontroverse, weil jetzt ist es eine Frage der Perspektive. Hat er gehackt oder nicht? Ich würde behaupten, so aus meiner Laienperspektive, es hatte schon etwas von einem Hacker, wie er davor gegangen ist.
Genau, er hat sich einen Laptop gekauft und hat damit angefangen, die Dokumente runterzuladen. Die haben das natürlich gemerkt, dass jemand da nicht autorisiert ist, um so viele Sachen runterzuladen, und haben erstmal die IP-Adresse geblockt. Dann hat er die IP-Adresse gespoofed, also er hat sich selbst eine andere IP-Adresse gegeben. Das haben sie natürlich auch rausgefunden, dass es wieder der gleiche ist, der immer wieder Dateien runterlädt. Und deshalb hatten sie jetzt nicht mehr die IP-Adresse, also wie sich dein Rechner im Netz meldet, geblockt, sondern die MAC-Adresse. Das ist die Adresse, also die Gerätenummer von deinem Computer. Und die konnte er aber auch noch spoofen. Also das ist schon
Das hacken. Ist schon ein bisschen hacken, ne? Aber dass so eine IP-Adresse mal eben geblockt wird und man sich direkt einfach mal wahrscheinlich auch automatisch oder automatisiert eine neue anschafft, das ist auch so, für einen Hacker ist das ja nur so ein kleiner Stolperstein, ne?
Ja.
Wenn so eine IP-Adresse mal kurz...
Bei einer MAC-Adresse wird es schon schwieriger, das muss man selten machen einfach. Und als er dann überhaupt nicht mehr ins Netz kam, hat er in so einer Abstellkammer einen Zugang gefunden, wo er sich dann mit dem LAN-Kabel in das Netz direkt verbinden konnte.
Ja, und das Problem war, er hat sich dabei filmen lassen. Kann man heute auch noch sehen. Auf YouTube ist es in der Dokumentation nachsehbar, aber es ist auch als Auszug verfügbar. Das ist der Moment, wo er wirklich sehr, sehr unvorsichtig war.
Ja.
Aber ich glaube, der war sowieso, der war nicht so, wie soll man das sagen, so akribisch war der nicht, ne?
Nee.
Dem war das, glaube ich, zu jeder Zeit bewusst, dass der auffliegen könnte.
Ja.
Ich finde, der hat nicht viel getan, um sich selbst zu schützen, in jeder Hinsicht, sondern der hat einfach darauf vertraut, dass er schlauer ist, vielleicht auch, als die anderen. Und das haben ja auch viele dem MIT, wo ja die Server standen von JSTOR, denen aber auch vorgeworfen, dass man, dass sie ihn so ins offene Messer haben rennen lassen.
Ja.
Er wurde gefilmt, hätte auch nicht schön reden können, er war frontal zu sehen, wie er sich 5 Minuten in dem Serverraum aufgehalten hat, um seinen Laptop einmal da zu installieren und dann einmal zwischendurch später die Festplatte auszutauschen. Und das über dieses Video ist er dann gestolpert, natürlich über diese Aufnahme, ne?
Ja.
Und jetzt wurde es einfach richtig hässlich.
Diesmal waren es ja auch nicht urheberrechtsfreie Dokumente, sondern diesmal waren es halt auch. Ja, tatsächlich, das war eine Straftat.
Und es waren nicht weniger, es waren fast 5 Millionen wissenschaftliche Artikel aus dem Zeitschriftenarchiv, die er da runtergeladen hat. Also 5 Millionen Mal das Urheberrecht verletzt.
Er wurde dann auch angeklagt und musste $100.000 Kaution hinterlegen.
Die Anklage übrigens belief sich auf 35 Jahre Haft. Das muss man erst mal sacken lassen.
Ja.
35 Jahre Haft.
Für sowas.
Das kriegt doch nicht mal ein Vergewaltiger oder ein Kinderschänder. Ich weiß es nicht, aber es steht für mich in einem absoluten Missverhältnis.
Ja, das ist ja auch diese Kritik an dem Gesetz. Er hat ja eigentlich nur quasi gegen die AGBs verstoßen und sich da Dinge runtergeladen, die er vielleicht nicht hätte runterladen dürfen. Also es war ja nicht so eine richtige Straftat, finde ich.
Man wollte an ihm ein Exempel statuieren, ja, glaube ich. Denn hinzu kommt, dass durch die Ereignisse, ja damals 2001, unter der Regierung von Bush Jr. noch eben gerade diese ganzen Cyber-Gesetze und alle Gesetze, die irgendwie mit der Verfolgung oder mit Cyberkriminalität zu tun hatten, einfach nochmal massiv verschärft wurden.
Mhm.
Und man hat auch das Gefühl, dass der Staatsanwalt, der ihn damals gejagt hat, das auch irgendwie zu so einer persönlichen Mission gemacht hat.
Ja.
Hinzu kommt, glaube ich, dass er auch Laptop hätte abgeben müssen, Internetverbot bekommen hätte, also für ihn einer Kastration gleichkommt.
Ja.
Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, glaube ich, das mit Pacer, würde ich sagen, war ein Stolperstein, da ist er mal hingefallen, hat sich wieder aufgerappelt und jetzt ist er wieder gestürzt, aber so richtig. Weil jetzt hatten sie ihn richtig am Haken.
Ja, das hat ihn natürlich auch fertig gemacht. Also noch viel mehr als beim ersten Mal.
Mhm.
Gerade die Aussicht auf Gefängnis. Du hattest mich ja vorhin schon gefragt, wie schlimm das ist, wenn man nicht vollen Zugriff auf seinen Rechner hat. Aber wenn man nicht mal das hat und die Aussicht auf Gefängnis hat, das passt halt nicht zu seinem Bild von Freiheit, von Informationsfreiheit, von...
Ja.
Ja.
Und er ist daran in jeder Hinsicht zerbrochen.
Ja.
Zum einen erstmal finanziell von dem Geld, das er durch den Verkauf von Reddit bekommen hat, war nicht mehr viel übrig. Er hat auch schlechte Anwälte gehabt, die ihm teilweise zu sehr schmutzigen Deals mit der Staatsanwaltschaft irgendwie gedrängt hatten. Aber das war ihm nicht geheuer, das wäre der Familie nicht geheuer. Aber er hat wahnsinnig viel Geld in seine Verteidigung gesteckt. Es war am Ende nicht mehr viel übrig.
Ja, es war auch ein langer Rechtsstreit. Ein
sehr langer Rechtsstreit. Und dann ist er ja einfach an der Ungerechtigkeit auch irgendwie zerbrochen, innerlich. Und es endet dann damit, dass er sich am 11. Januar 2013 schließlich selbst getötet hat.
Ja.
Und das ist so tragisch, weil JSTOR hatte gar nicht die Absicht, ihn strafrechtlich zu verfolgen.
Nee.
Es war die Staatsanwaltschaft, die hinter ihm her war. Und nur 2 Tage vor seinem Freitod hat JSTOR sogar sich bereit erklärt, nahezu 4,5 Millionen Artikel für eine gewisse Zeit kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Mhm.
Also eigentlich hatte er sein Ziel erreicht.
Ja.
Es hat ihn nicht mehr erreicht.
Mhm. Ich meine, dass ich gelesen habe, dass er nicht ohne eine wenigstens kleine Gefängnisstrafe da rausgekommen wäre. Ich glaube, dieser Staatsanwalt, der war einfach so drauf aus, wenigstens ein halbes Jahr Gefängnis durchzusetzen. Also er wäre halt irgendwie ins Gefängnis gekommen.
Da wäre er definitiv zerbrochen, so wie ich ihn jetzt mal, auch wenn ich nur so einen ganz, ganz weit entfernten externen Blick auf ihn habe, aber ich glaube, da wäre er definitiv dran zerbrochen. Er war ja schon in Untersuchungshaft und sie haben ja auch diese ganzen Schikanen mit ihm gemacht, ne? Ja. Leibesvisitation, in die Mangel genommen, ihn verhört wie ein... wirklich wie ein Terrorist.
Ja.
Und ich glaube, genau als solcher wurde er auch irgendwie gesehen.
Mhm.
Und ja, im Kampf für das Gute. Er hat für das Gute gekämpft. Er hat nie gegen das Böse gekämpft.
Ja.
Er hat, man könnte vielleicht sagen, gegen Wissenseliten gekämpft. Ja, mit seinen beschränkten Mitteln. Aber im Grunde hat er diesen Kampf verloren.
Ja.
Und hat sich dann schließlich in seinem eigenen Apartment, glaube ich, dann, selbst getötet. Ja, das ist jetzt ungefähr ja, etwas mehr als 7 Jahre her, bald ist es 8 Jahre her. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt mal zurückblickt, was ist geblieben?
Geblieben ist das Gesetz. Das hat sich leider bisher noch nicht verändert. Nämlich dieses Computer Fraud Abuse Act Gesetz, das besagt, dass sobald du auf einen Computer zugreifst, auf den du nicht zugreifen dürftest, ist das eine Straftat, ein Verstoß gegen das Federal Law. Also wenn du auf der Arbeit bist und darfst eigentlich nicht privat surfen, tust es aber und guckst dir deine Gala.de an, dann kannst du ins Gefängnis kommen.
Oh Gott.
Es gab Ansätze, das zu ändern. Das Aaron's Law wurde vorgestellt, wo es dann darum ging, dass man wenigstens Verstöße gegen das AGB da rausnimmt. Das ist aber nicht passiert. Und ich denke mal, dass da auch ja, gewisse Lobbyisten hinterstecken, die einfach mit diesem Gesetz auch finanzielle Dinge verbinden.
Ja, und auch mal unabhängig von dem Gesetz, wenn man einfach mal guckt, wie sich das Internet an sich heute strukturiert. Tim Berners-Lee war eins seiner wesentlichen Vorbilder. Und Tim Berners-Lee war ja deshalb ein Vorbild, weil er eine Milliarden, wenn nicht gar Billionen Idee der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hätte. Weil wenn es das WWW nicht gegeben hätte, also diese Idee von Internetseiten, die sich verbinden lassen, unter anderem durch Hyperlinks, es hätte viele verschiedene isolierte kommerzielle Intranets gegeben. Es hätte nicht das eine Intranet gegeben. Und er wollte das ja für Wissen irgendwie, für das allgemeine Wissen irgendwie erwirken. Und ich glaube, wenn wir mal gucken, wie das Internet sich heute, also all das Wissen, das im Internet so lagert, mal anschauen, ich glaube, er wäre wahnsinnig enttäuscht.
Das denke ich auch, aber vielleicht wären wir auch weiter, wenn er da gewesen wäre.
Das denke ich auch. Also ich hätte es mir gewünscht. Also ich denke mal, einerseits hätte er sich gefreut, wenn er mal so auf sowas wie Wikipedia guckt. Mhm. Wikipedia ist, also überleg mal, wie Wikipedia sich allein schon in den letzten Jahren entwickelt hat. Also heute ist es in fast 300 Sprachversionen verfügbar. Es gibt, vorhin hatte ich die Zahlen noch im Kopf, ich habe sie nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass es für den deutschsprachigen Raum allein 3 Millionen Einträge gibt.
Ja.
So. 3 Millionen deutschsprachige Artikel. Ich glaube, das hätte ihn wahnsinnig gefreut, wie sich so eine Plattform entwickelt. Aber dann haben wir ganz viel Wissen, das sich hinter Paywalls versteckt. Wenn du Ahnenforschung betreiben willst, also an alte historische Dokumente ran willst, musst du Geld bezahlen.
Ja.
Wenn du dir in der Bücherhalle, in der E-Bücherhalle ein Buch in PDF-Form ausleihen willst, dann ist auch immer nur eins zur Zeit verfügbar.
Aha.
Ja. Statt dass man sagt, das physische Buch ist weg. Deshalb aber unbegrenzt könnte man jetzt einfach die E-Version nutzen. Das ist auch nicht möglich. Das ist auch irgendwie, da ist auch eine monetäre Absicht dahinter. Ich glaube, das hätte ihn schon wahnsinnig gewurmt.
Ja.
Und ich gebe dir recht, wenn er heute noch da wäre, das wäre schon schön gewesen. Es hieß in der Dokumentation, dass er damals die Angewohnheit hatte, in jeder Stadt, in die er hingereist ist, hat er immer als erstes die Bibliothek besucht. Wäre er doch nur Bibliothekar geworden.
Ja.
Ich glaube, er würde heute vielleicht noch da sein und zwischen einer Vielzahl an Büchern, vielleicht ein etwas unauffälligeres, aber auf jeden Fall friedlicheres Leben führen.
Ja.
Tja. Ja, das war die Geschichte von Aaron Swartz. Ein winziger Einblick. Die Zahl der Projekte und Initiativen, in denen er aktiv war, die ist unendlich.
Mhm.
Viel zu viel für eine Person. Aber uns war wichtig, einfach diesen Namen nochmal irgendwie in Umlauf zu bringen. Denn leider, finde ich, wird heute viel zu wenig über ihn gesprochen und auf ihn referenziert.
Das sehe ich ganz genauso. Und es ist wirklich so schade, dass er nicht mehr da ist.
Ja.
Es fehlt und es gibt auch keinen, der in seine Fußstapfen getreten ist.
Wir verbinden mit den großen Namen in Tech Mark Zuckerberg, die Google-Gründer, vielleicht noch Steve Jobs, klar Bill Gates, Lichtgestalt. Aber der Name Aaron Swartz fällt nicht in diese Reihe. Aber weißt du was? Ich glaube, das hätte ihm eh nicht gefallen.
Das glaube ich auch. Das hast du schön gesagt.
Ja. Dankeschön. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlass uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder nimm über unseren Instagram-Kanal mindthetech.podcast gern Kontakt zu uns auf. Bis dahin, tschüss
und mach's gut.